NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juli 138. Der Todestag des römischen Kaisers Hadrian.
Ich bin heute Morgen zu Herrn Mogines gegangen, meinem Arzt. Einzelheiten, die dir ebenso zuwider sein würden, wie sie es mir sind, erspare ich uns. Was hätte es für einen Zweck, dir den alternden Körper eines Mannes zu beschreiben, der sich damit abfinden muss, an der Herzwassersucht zugrunde zu gehen? Herr Mogines ist gelehrt, ja sogar weise und weit redlicher als Hofärzte gemeinhin zu sein pflegen. Ich werde also besser betreut werden als sonst ein Sterblicher. Aber die gesetzte Grenze überschreitet niemand.
Im Alter von etwa 60 Jahren hatte Hadrian schon sein baldiges Ende vor Augen. In dem Brief an seinen Nachfolger erscheint der römische Kaiser als ein vom Siechtum gezeichneter, gebrochener alter Mann. Ein Todgeweihter, der seinem prallen Leben als Herrscher, Soldat und Draufgänger nachtrauert.
Meine Aussichten, durch einen Dolchstoß oder durch einen Sturz vom Pferde zu enden, schwinden immer mehr. Keine skotische Streitaxt wird mir an den Grenzen des Reiches den Schädel spalten und kein Partherpfeil die Brust durchbohren.
Wenig später starb der Kaiser tatsächlich an einem gewöhnlichen Herz-Kreislauf-Versagen, wie man heute annimmt. In Rom, vor allem in den führenden Kreisen im Senat der Stadt, herrschte danach weniger Trauer als Ratlosigkeit. Wie sollte man Leben und Werk Hadrians beurteilen?
Er gibt Rätsel auf, das war immer schon so,
sagt der Aachener Historiker Jörg Fündling, der eine zweibändige Monographie über den antiken Herrscher verfasst hat.
Also man hat ihn nie als guten oder schlechten Kaiser kategorisiert, sondern er war so irgendwo dazwischen. Also man hat in ihm alles gesehen, den großen Einzelgänger und einen heimlichen Menschenfeind. Manche haben gesagt, er war ein heimlicher Grieche, andere haben gesagt, im Grunde war er urrömisch und er war insofern eine faszinierende Persönlichkeit, als er sich nicht ausrechnen ließ. Aber er hat sicher eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht und hat sich nicht geschont in den doch reichlich 2 Jahrzehnten, die er dran war.
Hadrians Herrschaft beginnt im Jahr 117 nach Christus mit dem Tod seines kinderlosen Vorgängers Trajan. Unter ihm hat das Römische Reich die größte Ausdehnung erreicht, wie es in Geschichtsbüchern gern heißt. Von Nordafrika im Süden über Spanien bis Britannien im Westen, Germanien im Norden und Kleinasien im Osten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Das Imperium droht an seiner schieren Größe zu ersticken. Vor allem Trajans gescheiterter Feldzug gegen die Parther im heutigen Persien wird für Hadrian zum Problem.
Also er ist so ein bisschen in einer Vietnamkriegssituation gewesen. Er hat die Niederlage geerbt. Und irgendeiner musste diese Niederlage sozusagen realisieren und damit offen zugeben, es war schwierig geworden. Hadrian hat, heißt es in der ihm feindlich gesonnenen Geschichtsschreibung, auf die Provinzen, die Trajan erobert hatte, verzichtet. Das war eigentlich nicht römische Sitte und hat keine Anstalten gemacht, den Krieg jetzt fortzusetzen, weil er sah, wie verlustreich er war. Und er hat angeblich sogar noch überlegt, die Eroberung jenseits der Donau zurückzunehmen, weil auch das einer der Konfliktpunkte war. Das scheint ausgereicht zu haben, um zumindest einmal böses Blut gegen ihn zu wecken.
Im August 117 wird Hadrian als Statthalter Syriens und Befehlshaber großer Teile der römischen Armee von seinen Truppen zum Imperator ausgerufen.
Heil Cäsar!
Gleichzeitig braut sich im fernen Rom etwas gegen ihn zusammen. Einige Senatoren bezweifeln offenbar die Legitimität des neuen Kaisers. Zumindest werden Stimmen laut, die sagen, der Senat müsse die Nachfolge wenigstens formal bestätigen. Dann ein Paukenschlag.
4 hochrangige Senatoren, die unter Trajan teils führende Rollen spielten, werden getötet unter der Anklage, eine Verschwörung gegen Hadrian mit einem Attentatsplan auf der Jagd oder bei einem Opfer oder vielleicht auch beides vorgenommen zu haben. Das passiert in Italien, wie es scheint, während er noch gar nicht da ist, durch Atianus, den Prätorianerpräfekten, also einen alten Bekannten und Weggefährten von ihm. Der Senat segnet dann hinterher diese Tötungen ab, aber auch das hat wieder Ärger gegeben. Normalerweise ist es üblich, dass ein guter Kaiser, einer, der mit dem Senat kooperiert, den Prozess nicht auf eigene Faust durchführt und schon gar nicht einfach das Exekutionskommando schickt.
Der blutige Auftakt seiner Herrschaft schlägt hohe Wellen und überschattet zeitlebens das Verhältnis zwischen Hadrian und dem Senat. Zwar versteht es der Kaiser, mit allerlei Wohltaten gut Wetter zu machen, er lässt Geldgeschenke verteilen und zeigt sich bestürzt über die Hinrichtungen. Doch das Misstrauen unter den Senatoren bleibt. Manche fühlen sich an die Schreckensherrschaft unter Nero oder Domitian erinnert. Und Hadrian? Er verkündet staatstragend:
Eine Politik des Friedens, der territorialen Beschränkung und der Reformen.
Gesagt, getan. Statt wie sein Vorgänger auf Expansion zu setzen, legt Hadrian als altgedienter Soldat und gewiefter Offizier den militärischen Schwerpunkt auf die Verteidigung und Sicherung der Grenzen. Ein steinernes Zeugnis davon findet man noch heute im Norden Englands. In der Biografie Hadrians in der Historia Augusta aus dem 4. Jahrhundert heißt es:
Nachdem er auf königliche Art und Weise das Militärwesen reformiert hatte, brach er nach Britannien auf, wo er vieles in Ordnung brachte und als erster eine Mauer über 80 Meilen hin aufführte, die die Barbaren und Römer voneinander trennen sollte.
Das ist nicht so etwas wie eine Berliner Mauer oder dergleichen. Also nicht hermetisch abgeriegelt, drinnen wir, draußen die Barbaren.
Sagt der Historiker und Hadrian-Forscher Jörg Fündling über den berühmten Hadrianswall, etwa in Höhe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England.
So erscheint es manchmal in der römischen Selbstdarstellung. Es dient zum Kanalisieren der Menschenströme, der Waren, des Handels. Also da ist die römische Welt nicht zu Ende, auch nicht die Grenzen des römischen Territoriums. Von daher ist das also nicht eine Staatsgrenze im modernen Sinn und schon gar nicht eine schwer bewachte, die irgendwie die Flucht von der einen auf die andere Seite verhindern soll.
Britannien, Germanien, der Balkan, Spanien und immer wieder Griechenland und Kleinasien. Kaiser Hadrians Reiselust ist legendär. Nicht nur darin eifert er seinem großen Vorbild Augustus nach, dem ersten römischen Kaiser. Und Hadrian zieht es zur Truppe, was seine Popularität im Volk steigert. Er teilt mit den Legionären Speck und Wein und hat stets einen militärischen Rat auf Lager.
Ein Reiter sollte direkt aus der Deckung herausreiten und bei der Verfolgung vorsichtiger sein. Wenn er nicht aufpasst, wohin er reitet und sein Pferd nach Laune zügelt, ist er verborgenen Fallen ausgesetzt.
Aber auch was zivile Aufgaben angeht, gönnt sich der Kaiser keine Pause. In Rom gilt er als Aktenfresser. Hadrian erlässt und formuliert Vorschriften und Gesetze am Fließband bis hin zur öffentlichen römischen Badeordnung, die künftig getrennte Bäder für Frauen und Männer vorsieht.
Er hat sich in alles persönlich eingeschaltet. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass er der Erste ist aus der spätantiken Sammlung verschiedener kaiserlicher Rechtstexte, von denen wir überhaupt Texte haben. Das liegt zum Teil vielleicht an rechtspolitischen Maßnahmen, wahrscheinlich aber auch daran, dass unter ihm der Ausstoß an kaiserlichen Antworten, Erlassen und so weiter und so fort eine neue Dimension erreichte. Ein Kaiser kann sich beliebig viel auf den Schreibtisch laden, aber es gibt natürlich nur 24 Stunden am Tag. Es gibt relativ faule und relativ fleißige Kaiser und er muss einer der fleißigsten und auch einer der besten Arbeiter gewesen sein, mit einer gewissen Tendenz dazu, Dinge nicht aus der Hand zu geben. Manchmal grenzt er mit diesem Interventionismus an Pedanterie.
Vielen Römern erscheint Hadrians Regelungswut suspekt. Auch er selbst ist in vielerlei Hinsicht ein Gegenentwurf zu seinem Vorgänger, der vor allem an der Vergrößerung des Reiches interessiert war. Schon äußerlich tritt er ganz anders in Erscheinung. Trajan, glatt rasiert, mit strenger, einfacher Frisur, galt als typischer Römer. Hadrian aber, genannt der Grieche, trägt Locken.
Und Hadrian hat das Barttragen wieder in Mode gebracht. Das ist nur eine Zeit lang weg gewesen. Ursprünglich waren die Römer in der frühen und mittleren Republik immer ziemlich haarig im Gesicht. Das hat sich dann zwischendurch gegeben, unter griechischem Einfluss wahrscheinlich. Hadrian kehrt dann wieder zur Barttracht zurück und scheint dann damit eben ein modisches Statement gemacht zu haben.
Der Kaiser hat überhaupt eine große Schwäche für die hellenistische Kultur im Osten des Reiches. Lieber als in Rom hält er sich in Griechenland auf. Er diskutiert dort mit dem Philosophen Epiktet, der die innere Freiheit des Einzelnen propagiert, was dem Individualisten Hadrian sicher gefällt. Auf seinen Reisen fördert der Kaiser aber auch den Ausbau von Straßen und Städten, heute würde man sagen der Infrastruktur, und er wird überall mit Pomp empfangen.
Die Altäre sind schon aufgestellt, aber sie sind aus grobem Stein. Und deshalb ist die Inschrift nicht deutlich gemeißelt. Sie wirkt wie die Arbeit von Einheimischen. Ich habe die Altäre durch neue aus weißem Stein ersetzen lassen. Deine Statue passt gut dazu. Sie schaut auf den See hinaus. Die Lage ist ideal für ein Denkmal von dir.
Teilt ein Freund Hadrians dem Kaiser vor dessen Ankunft in Kappadokien beflissen mit. Über 250 Hadrian-Statuen sind erhalten und viele zeigen eine überraschende Übereinstimmung in einem Detail. einem markanten Knick im Ohrläppchen. Für Mediziner ein Hinweis auf ein mögliches koronares Herzleiden, vielleicht die Ursache für seinen Tod am 10. Juli 138. 8 Jahre zuvor bricht der offenbar bereits kranke Hadrian erneut zu einer Reise auf. Ziel ist dieses Mal Ägypten. Der Kaiser ist, wie vermutlich schon in den Jahren zuvor, in Begleitung eines Jünglings namens Antinoos. Für ihn empfindet der formal verheiratete Kaiser mehr als Freundschaft, sagt der Aachener Althistoriker Jörg Fündling.
Die Beziehung zu Antinoos war das, was normalerweise in antiken Familienverhältnissen offensichtlich fehlte, eine stark romantisch getönte Angelegenheit. Und es war auf jeden Fall auf Hadrians Seite auch kräftig sexuelle Anziehungskraft im Spiel, das können wir sagen. Also es war nichts Platonisches.
Und zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches oder gar Anrüchiges.
Tatsächlich gibt es ja in der Antike Homosexualität oder Heterosexualität als Konzept überhaupt nicht. Sie sind als Mann aktiv in dem Augenblick, in dem sie sich Sexualpartner nehmen, in Anführungszeichen. Ob das jetzt Frauen sind oder junge Männer oder irgendwelche erwachsenen Sklaven vielleicht sogar, das ist dann eher nicht entscheidend. Deswegen kann man eine Beziehung zwischen zwei Männern nur dann tolerieren, wenn ein starkes soziales Gefälle zwischen beiden besteht oder, das ist dann das, was bei Antinoos griff, wenn der eine noch nicht ganz erwachsen ist.
Antinoos,
dieser schamlose, skandalöse Junge,
wie ihn ein Chronist später nennt, kommt auf Hadrians Ägyptenreise unter mysteriösen Umständen ums Leben. Er ertrinkt im Nil.
Wir könnten sowas wie ein Beziehungsdrama in dem Sinn haben. Die letzten Bilder, die wir von Antinoos haben, da ist er schon deutlich gealtert. Er ist eben kurz davor, eindeutig ins Erwachsenenalter überzugehen und in dem Moment wäre er sozial unten durch gewesen. Wäre Antinoos einfach bloß ein Palastsklave oder so gewesen, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber es ging ja nicht um sexuelle Selbstbedienung offensichtlich, sondern um eine persönlich gefärbte Beziehung. Von daher hat man immer wieder vermutet, Antinoos ist durch Selbstmord der Sache aus dem Weg gegangen.
Zum persönlichen Schicksalsschlag kommen für Hadrian in den 30er Jahren des 2. Jahrhunderts massive politische Probleme. In Judäa erheben sich die Juden gegen die römische Herrschaft. Besonders das Beschneidungsverbot bringt sie auf die Barrikaden. Doch Hadrian schlägt den jüdischen Bar Kochba-Aufstand mit brutaler Gewalt nieder. Der Chronist Cassius Dio schreibt später:
50 ihrer Vorposten und 985 ihrer besser bekannten Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. 585.000 wurden bei den verschiedenen Unternehmungen oder Schlachten getötet. Was die Zahl derer betrifft, die an Hunger, Krankheit oder Feuer starben, war diese unmöglich zu ermitteln.
Der verheerenden Niederlage der Juden fügt Hadrian noch die Demütigung hinzu.
Als besondere Strafmaßnahme kommt die Umbenennung von Judäa in Syria-Palästina, was nach 2000 Jahren der Grund ist, weswegen sich den meisten Juden immer noch die Nackenhaare aufstellen, wenn man von Judäa als von Palästina spricht. Also dank Hadrian ist das ein Minenfeld. Nach ihm gibt es keine flächendeckende jüdische Bevölkerung mehr in Judäa bis zum späten 19. Jahrhundert. So sieht's aus. Und insofern ist Hadrian sicher ein Teil des Nahostkonflikts.
Am Ende seines Lebens zeigt sich Hadrian noch einmal von seiner rücksichtslosen Seite. Bei der Suche nach einem Nachfolger lässt er 2 honorige Männer und weitläufige Verwandte aus dem Weg räumen. Mit dieser Bluttat ruiniert der schon todkranke Kaiser sein Ansehen in Rom dauerhaft. Was bleibt also?
In den meisten Bereichen sammelt Hadrian lauter Pluspunkte. Aber dass er dann in seinen letzten Jahren nochmal hingeht und die eigenen Verwandten liquidieren lässt, das hat eben sein Bild derartig ins Negative gezogen. Man glaubte ab einem gewissen Punkt von Hadrian alles Schlechte. Und das Interessante ist, man durfte ihn auch ziemlich unverblümt kritisieren, als er tot war.
Kurz vor seinem Tod in Baiae am Golf von Neapel schreibt Hadrian in einem Brief an seinen Nachfolger Antoninus Pius über seine Leiden und Gedanken an das nahe Ende. In diesem noch erhaltenen Brief zeigt sich ein letztes Mal der andere, der sensible, wortgewandte Kaiser und Philosoph, der Hadrian eben auch war.
Wie der Reisende, der das Inselmeer durchschifft, die Uferlinie im Abenddunst aufleuchten sieht, sehe ich allmählich den Umriss meines Todes Gestalt annehmen.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an den römischen Kaiser Hadrian, der am 10. Juli 138 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.